Wasser im Po, der Ebert-Bad-Podcast.
Yeah, los geht's! Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, die Stimme von Ann-Kathrin Gorny und
Nito Torres.
Jawohl, das bin ich. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren, wir sind der Clownfisch in eurer Anemone, wir sind der Syrström in eurer Konservendose. Und warum? Dieser Tag stinkt.
Lecker.
Ja, ich meine, ernsthaft, wir haben, Ann-Kathrin und ich haben uns heute getroffen, um das aufzunehmen, live. Und das Gerät, mit dem wir das aufnehmen, hat leider seinen Geist aufgegeben. Das mussten wir wieder auseinanderfahren. Und jetzt sitzt Ann-Kathrin in Mülheim und ich sitze in Bottrop. Und wir sind ganz weit voneinander entfernt. Aber mit dem Herzen bin ich bei
absolut,
dir.
Absolut, absolut. Ich bin auch, ich fühle mich auch sehr verbunden.
Die 19. Folge Wasser im Ohr. Der Podcast rund ums Ims, ams Ebertbad herum, Oberhausen, die Welt im Allgemeinen. Wir quatschen über das Ebertbad, das Programm, die Künstler. Wir haben immer ein Interview der Woche, diesmal mit Kay Ray.
Ah.
Und da, ja, und da kommt auch Syrström drin vor. Also in seinem Programm. Das ist meine, ich weiß gar nicht, ob man das Finale des Programmes verraten darf, aber es ist so lustig, dass es mir die Schuhe ausgedrückt. Tränen habe ich. Es gibt so Sachen, die Vorpremiere vom Thorsten Sträter. Mhm. Da hat er irgendwann von den sechs Seppeln erzählt.
Ja.
Er erzählt davon, dass er ein TikTok-Video guckt und es da so eine, so ein Transcription gibt, wo unten der Text mitläuft. Und da sagt jemand, er möchte ein Exempel statuieren. Stattdessen liest diese automatische Transcription, er möchte sechs Seppel statuieren. Das hat mich so getroffen. Es hat mich so sehr getroffen, dass ich die ganze Pause durchgelacht habe. Ich habe alleine an diesem Tisch gesessen und einfach nur in mich rein. Ich konnte mit niemandem ein Wort wechseln. Es ging nicht. Und bei Kay gibt es den Schlussgag, den kann man ja erzählen, oder?
Bestimmt.
Der war ja schon da.
Der war schon da.
Bei Kay gibt es den Schlussgag, dass er von P. Werner dieses Kribbeln im Bauch singt. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst. Ne? Sing's. Wie wenn man zu viel Brausestäbchen isst. Und währenddessen läuft im Hintergrund ein Video von einem Typen, der versucht, diesen Fisch, diesen Syrström-Fisch zu essen. Und die ganze Zeit nur würgt. Und du siehst immer nur so. Während vorne dieses Lala, Kribbeln im Bauch. Auf jeden Fall, Kay ist heute im Interview. Und das könnt ihr euch gleich anhören. Wir haben natürlich eine gute Nachricht der Woche. Ich habe ein Lieblingslied der Woche. Und ich habe noch eine Kleinigkeit vom Beuteltier.
Nein, es gibt doch was Neues.
Ja, ja, naja, sowas Ähnliches. Aber ich habe noch was entdeckt, was ich lustig fand. Ist nicht direkt vom Beuteltier, ist vom Marsupilami.
Du, Nito, du bist tatsächlich, glaube ich, der einzige Mann in meinem Leben, wo ich Mansplaining wirklich angenehm finde.
Ach, danke. Du bist die einzige Frau in meinem Leben, die mein Mansplaining angenehm findet.
Ja, deswegen machen wir das ja auch hier.
Deswegen machen wir das auch hier. Und so ist wieder ein Teil einer Beziehung bei beziehungslosen Menschen so. Ja, wieder abgedeckt.
Ja, ja, ist so ein Baukasten, ja.
Genau, Baukastenbeziehung, auch schön.
BB.
Hast du eine gute Nachricht der Woche?
Nein, denn ich habe
Was?
Heute, ja, warte, ich habe eine gute Frage der Woche, die dann die gute Nachricht der Woche wird für die Leute, damit die das fühlen. Also es geht um Fühlen. Heute geht es um Fühlen.
Oh, ich bin gespannt. Oh ja, bitte. Fühlen Sie. Fühlen
es ist eine Frage an dich.
Aha.
Mhm. Was war dein aller schönster Ebertbad-Moment?
Ach du liebes bisschen. Oh, das ist jetzt wirklich ohne Scheiß, das ist echt schwierig, weil es so unendlich viele gibt.
Aber so einer, weißt du, wo so das Herz so, wo man so.
Das ist wirklich nicht leicht, es gibt so viele. Mit am beeindruckendsten, ich sag's wie es ist, mit am beeindruckendsten war der Moment, als ich damals mit Konstanze diesen Aberabend gemacht habe, die Premiere vom Aberabend, der ja eigentlich ganz klein sein sollte und wir am Abend noch nicht wussten, wie viele Leute kamen.
Stimmt.
Und dann war das Ding ausverkauft.
Das war für ein Hut, ne?
Bin mir nicht ganz sicher. Das Ding war pickepacke rappelvoll und wir beide hatten keine Ahnung, was wir tun. Wir wussten nicht, was wir da machen. Wir haben es gemacht und die Leute haben es geliebt. Das war mit einer der berührendsten, so für mich, wo ich denke, wow, das ist, so geht Begeisterung oder so, keine Ahnung. Oh, ich müsste jetzt einfach vorne anfangen und die ganze Zeit, ich würde eine Stunde lang erzählen von tollen Ebertbad-Momenten. Ich würde überhaupt nicht mehr aufhören können. All die Premieren,
so
die
mit
gefeiert
Pipi
haben.
In den Augen, so?
Ich habe ja meistens Pipi in den Augen. Also ich bin ja doch sehr nah am Wasser gebaut, was Emotionen angeht. Deswegen muss ich ja immer die Frauen spielen.
Stimmt, ja, stimmt. Ach, das ist der Grund.
Also eigentlich immer dann, die schönsten Momente waren die, die ich nicht erwartet habe. Richtig Pippi in den Augen hatte ich, als wir das erste Mal die Beatles-Reihe zu Ende gespielt haben. Und zum allerletzten Konzert meine Kinder mit auf die Bühne kamen und mitgesungen haben. Das habe ich heute auch noch als Foto, das ich mir immer wieder anschaue, wie diese Mädels mit auf der Bühne stehen und die gesagt haben, Papa, du kannst uns ja ankündigen als die kleinen Beatles.
Oh Gott.
Und dann habe ich die kleinen Beatles angekündigt. Und du so?
Mein absoluter, also das ist tatsächlich, das ist auch ein bisschen Gefühl, das ist, wenn Max, unser Tontechniker, ein bestimmtes Lied zum Auslass anmacht, wenn er nämlich merkt, dass es mir nicht so gut geht oder dass es irgendwie ein harter Abend war oder eine harte Woche oder ein hartes Jahr, je nachdem, dann macht er ein spezielles Lied an und dann hört natürlich auch das ganze Publikum das, aber nur ich weiß, okay, was es bedeutet. Und das ist tatsächlich jedes Mal, wenn so die ersten paar Töne kommen und ich denke so, das hat der Max gemerkt. Und das ist dann in diesem Saal, das ist ja, also es ist, ich finde das ein wahnsinnig besonderer Moment, dass man weiß, das hat jetzt was mit einem zu tun, das passiert dir ja öfter, das hat ja immer was mit dir zu tun, wenn Leute da sind, bei mir ja nicht, dass man dann so sitzt und das so hört und das ist einfach, das ist ein Song von einer Band, die hat mal bei uns bei einem Radiokonzert gespielt. Und es war ein unglaublich anstrengender Tag, weil halt Fernsehen und Radio und es war alles ganz viel und voll und ab morgens 5.70 Uhr gefühlt war der Alarm und wir saßen dann abends zusammen und haben halt dieses Konzert nochmal so Revue passieren lassen und deswegen ist es halt dieser Song. Das okay. Da bekomme ich immer so ein Ebertbad-Liebe-Familie-Dings, warmes also Gefühl.
Jetzt, während du das erzählt hast, gibt es einen Moment, den ich wirklich... Es gibt einen Moment, den ich auch immer wieder erleben darf und das ist so schön bei Pommes. Wenn wir Pommes spielen und die ersten Töne von der Finalnummer kommen, Münchner Freiheit, wie heißt die Nummer?
Träume noch leben kann.
Genau, solange man Träume noch leben kann. Dann ist ja erstmal dieses Piano-Intro, das bei uns ganz lange ist. Dann sitzen da der Sommers, da sitzt der Heinz-Peter, da sitzt der Kai-Magnus Sting. Wir sitzen am Tisch. Und alle sind gerade ganz down und der eine sagt zum anderen, da fallen dann Sätze wie, es hätte geklappt, wenn es geklappt hätte. Und woanders hätte das alles geklappt. Wir haben doch nicht alles verkackt, oder? So, diese Sätze fallen alle nacheinander und ich sag da nichts. Ich gucke mir die Jungs nur an, ich gucke immer zur Seite. Ich weiß, das klingt seltsam, aber ich denke mir jedes Mal, mein Gott, hab ich die Jungs lieb. Jedes Mal. Und dann bin ich genau in der Stimmung, die ich brauche, um diesen Song zu beginnen. Jedes Mal sitze ich da und spüre nur ausschließlich Liebe. Es ist so, ja?
Oh, es ist ein bisschen der Valentinstag des Podcasts, merkst du, ne?
Ja, so ein bisschen. Aber wir haben ja auch schon eine Weile vorbei, Valentinstag. Hast du Valentinstag was gemacht?
Ich glaube nicht. Ja. Also, nicht, dass ich wüsste.
Wir zumindest hätten wenigstens einen Podcast aufnehmen können. Wir zwei.
Ja, eigentlich ja. Du meinst so für die Baukastenbeziehung.
Ja, so ein bisschen für die Baukastenbeziehung.
Was machst du denn Silvester, Nito?
Also letztes Jahr habe ich es ja tatsächlich geschafft, genau das zu tun, was ich wollte, nämlich auf dem Sofa sitzen und die Rollladen unten lassen.
Oh, toll.
Großartig.
Oh, das ist richtig gut.
Ich habe auch so Fragen. Vielleicht führen wir eine neue Kategorie ein. Wir nennen sie Puzzleteile der Baukastenbeziehung.
Ja, bitte, hau raus. Frag mich.
Okay. Für mich war es als Kind ein totaler Albtraum, in den Keller zu gehen. Ja, also in meinem Keller, also im Keller meiner Familie, war halt ein Keller, war es halt dunkel. Und ich musste Minimum einmal am Tag irgendwas aus dem Keller holen. Da war die Vorratskammer, da war irgendwas unten, war immer im Keller. So. Und das musste ich einmal am Tag runter. Und dieser Keller, da war so eine, wie man das mal hatte, so eine Marmortreppe, dieser weiße, und natürlich wahnsinnig glitschig. Ich musste immer vorsichtig die Treppe runter, ganz langsam die Treppe runtergehen, damit ich nicht aufs Maul falle. Weil ich ja auch nicht der Geschickteste von allen bin. Du weißt das, du musst ja immer die Trümmer hinter mir auf der Bühne aufräumen. So. Unsere Treppenlichtschaltung war aus Stromspargründen ganz, ganz kurz geschaltet. Ich hatte also ein Zeitfenster von vielleicht 60 Sekunden, um in den Keller zu kommen, das zu holen, was ich holen soll, und wieder hochzukommen. Ansonsten ist mitten im Weg das Licht ausgegangen.
Oh Gott.
Und da habe ich heute noch ein Trauma von. Ich kann nicht durch dunkle Treppenhäuser laufen. Ich muss das Licht anmachen. Und jetzt ist die Frage an dich. Wenn du durch ein dunkles Treppenhaus gehst, machst du das Licht an, obwohl du nicht weißt, ob welcher von den beiden Schaltern der Lichtschalter ist?
Ah, du meinst, ob ich Angst davor habe, dass ich bei Fremden klingel?
Ja.
Nee, dann lasse ich es aus. Also ich tappe lieber durchs Dunkle, als andere Menschen zu stören. So, da können wir jetzt auch direkt eine Therapiesitzung draus machen.
Aber mir geht's genauso. Ich kann das auch nicht. Ich wüsste gerne, wenn mir das irgendjemand beantworten kann, wie hoch da der Prozentsatz ist an Menschen, die in der Tat einfach nur nachts durchs Treppenhaus sich blutige Schienbeine holen, durch Treppenhaus tapern.
Ja, dabei ist ja eigentlich immer der Trick, ist ja eigentlich, ich glaube, dass das Licht auch immer leuchtet. Also, dass der Schalter fürs Licht immer leuchtet.
Richtig. Aber das ist ja, ja. Der Schalter leuchtet, aber es könnte ja trotzdem dennoch die Klingel sein.
Absolut.
Man traut denen ja nicht, diesen...
Nee. Lieber auslassen. Immer lieber auslassen. Ja.
Aber Moment, haben wir jetzt die gute Nachricht der Woche durch? Das war die gute Frage der Woche.
Das war die gute Frage der Woche, die dazu auch dann so zur guten Nachricht wurde.
So nennen wir das jetzt.
Ja, so nennen wir das.
Also es wird jetzt entweder die gute Nachricht oder die gute Frage der Woche. Ab jetzt soll es so sein. Dann erzähle ich jetzt noch was vom Marsupilami.
Unbedingt.
Weil ich mich gefragt habe, weil ich wollte dann irgendwie mal gucken, was ist das eigentlich für eine Figur, das Marsupilami? Und das ist ja eine Fantasiefigur. Und innerhalb der Lore, wie man das heute so schön nennt, also der Hintergrundgeschichte dieser Figur, hat das Marsupilami, es ist eindeutig ein Beuteltier, obwohl es keinen Beutel hat. Es hat einen etwa 6 Meter langen Schwanz.
Das geht? Also das geht? Und das, naja, das reicht also, dann den fehlenden Beutel aus, oder was?
Das kann ich hier nicht genau sagen. Also das Marsupilami als solches hat keinen Beutel, ist aber auf jeden Fall per Definition ein Beuteltier.
Okay.
Also ob das jetzt so ist oder nicht, das ist ja ein Fantasieviech. Es hat auf jeden Fall einen 6 Meter langen Schwanz, mit dem es nicht nur springen kann, also es ist, ne, wie so eine Feder, wird das geformt, dann kann es boing, wie Superman in der Gegend rumfliegen. Und es kann es als Waffe benutzen, indem es daraus einen Knoten macht und dann die Widersacher wegballert.
Toll. So,
das Marsupilami, und da kommen wir jetzt hin, hat 2 große Widersacher. Da ist einmal ein Jaguar, der immer wieder versucht, die Jungen vom Marsupilami zu fressen, also ein bisschen der Roadrunner und der Kojote, ne? Und dann gibt es noch einen Großwildjäger. Der Großwildjäger versucht, das Marsupilami aus reiner Profitgier an einen Tierpark zu verkaufen. Boah. Dazu muss es aber erstmal fangen. Und wie heißt dieser Großwildjäger? Der Großwildjäger heißt Bring M Back Alive. Also Bring ist der Vorname, M ist Mittel, Bring M Back Alive. Ist das nicht schön?
Das ist sehr schön.
Fand ich ein schönes kleines Detail.
Oh, da kann man so wundervolle Namen auch mitmachen, ne?
Ja.
Also, oh ja, ich denke mir für nächste Woche, denke ich mir einen für dich aus.
Auch für mich? Oh, das ist ja aber lieb von dir. Okay, es wird ja immer besser. Wehe, du fängst an mit Hasi oder sowas, dann
auf gar
reiche
keinen
sofort
die Kosenamen. Das geht gar nicht. Das machen die Leute, die auch Gesellschaftsspiele spielen.
Und sagen dann, Hase, du bist dran.
Genau, oh Gott. Oh. Da möchte ich auch dieses Video bitte hinter mir haben, dann mit diesem Mann, der...
Ich komme zu meinem Song der Woche. Mein Song der Woche hat damit zu tun, dass ich am Sonntag bei Frau Jankert eingeladen, was bei uns ja Damenbad heißt. Weiß gar nicht, wann haben wir das nächste Damenbad?
12. Mai.
12. Mai. Also jetzt schon mal vormerken oder
Karten ist schon kaufen. Ausverkauft, glaube ich.
Ist schon ausverkauft, du liebes bisschen. So, es ist nicht immer alles ausverkauft, es ist ein Märchen.
Nein, überhaupt nicht.
Ich war bei Frau Jankert eingeladen und da war Marie Diod.
Ach, das war toll. Die war das erste Mal mit uns auf
Reisen. Das ganze Ding war toll. Da war die tolle Maladé dabei und die großartige...
Mirja Regensburg war dabei.
Ich habe zum ersten Mal Rosemie Barth gesehen.
Wart.
Mein Gott, sag mal, die ist ja... Die waren ja alle fantastisch. Die waren ja großartig. Alle miteinander.
Ja, ich weiß. Das sind so, das ist auch das Absurde ist auch wirklich an diesen Abenden, dass jedes Mal, wenn Gerburg und ich danach im Auto sitzen, denken wir, also das war jetzt das beste Ensemble. Und am nächsten Abend, also das war jetzt das beste Ensemble. Das ist echt, das macht große, große Freude.
Auf jeden Fall Marie, die ich ja vorher auch noch nie live gesehen habe, sehr zu empfehlen, Marie Diod.
Die kommt nächstes Jahr zu uns. Tatsächlich, auch Solo.
Mit dem Solo? Oh, wie geil. Ja. Oh, wie schön. Ja. Da freue ich mich drauf. Mirja kommt natürlich auch wieder. die war ja letzte Woche im Interview. Und Malade kommt auch mit dem Solo im November, glaube ich.
Im November.
Ne? Und Rosemi, kommt die auch?
Rosemi war bis jetzt bei uns noch nie Solo. Das müssten wir mal, da müssten wir mal bei.
Muss man mal bei, weil da möchte ich gerne wissen, wie so ein Abend, kompletter Abend aussieht. Ich glaube,
ja,
danach bist du schweißnass geschwitzt und fertig.
Ja, ja, weil es ja auch, weil die hat wirklich, die hat ja so eine Mischung aus, es ist ja so, so unglaublich zart und gleichzeitig wahnsinnig lustig und es ist Clownerie und also es ist, die macht, das ist wirklich toll, was die macht.
Jedenfalls, ich komme nochmal zu Marie, diesen Song vom dümmlich schauenden Riesenhund. Und dieses Lied ist so toll. Ich mag das so gerne, wie sie das macht. Und der Text ist großartig, die Musik ist lustig. Diese ganze Person ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Also, dümmlich schauender Riesenhund von Marie Diod, mein Song der Woche. Ich widme ihm
gute Wahl.
Pulitzer.
Gute Wahl. Ich muss auch immer ein bisschen an ihn denken. Naja.
Ja, schon, oder?
Wir starten mit dem Programm der Woche am 12. März die Liga der außergewöhnlichen Musikerinnen von Tim
Beckmann.
Oh ja,
das steht ganz groß bei mir auf der Liste.
Ja, 12. 13. März. Wir sind schon sehr voll, glücklicherweise, aber es gibt noch Karten. Also kaufen, das lohnt sich total. Ich freue mich sehr. Es ist diesmal auch, da freue ich mich besonders drauf. Es wird ein riesiger Chor dabei sein.
Das hat er ja auch im Interview erzählt. Ja. Die Essener Domspatzen.
Genau, da bin ich sehr gespannt, wo wir die unterbringen. Aber das wird ganz toll.
Ich überlege gerade, dass ich mein nächstes Soloprogramm mit den Bottropper Domspatzen mache.
Das ist auch eine schöne Idee.
Genau, die gibt's noch nicht, die muss ich noch erfinden.
Die kannst du vielleicht am Zopp, kannst du dir die zusammen.
Ich geh einmal über den Zopp, hör mal. Und wedel mit meiner Bauchtasche, behaupte, dass da Drogen drin sind. Zack,
genau.
Ist die Hütte
hast
voll.
Hast einen richtig guten Bottropper Chor.
Und dann,
am 14. März, Antje Schumacher.
Ich sag's, wie es ist. Antje Schumacher, Maker wahrscheinlich, ne? Oder?
Antje Schumacher.
Antje Schumacher. Ich dachte immer, das ist unsere Antje Schumacher.
Ach nein, das dachte ich.
Ja, ich dachte, das wäre Antje. Und also die Antje, für die es nicht wissen, die war mal, zwischendurch hat sie mal in Sehnsucht mitgespielt. Das ist die Frau mit der Ukulele.
Mhm.
Und ich habe gedacht, das wäre unsere Antje, aber das ist sie gar nicht.
Nee, das
Antje
ist sie
Schumacher.
Gar nicht. So gesehen
Antje
ist
Schumacher
das,
ist eine ernstzunehmende Musikerin.
So sieht's aus. Und das Konzert findet statt in Kooperation mit Inira da Ruhr. Macht total Spaß, war auch schon mal da. Gute Songtexterin, kann man sich sehr gut an so einem Donnerstagabend mal angucken.
Ja.
Am 15. März kommt Kran.
Kran ist Legende.
Ja, absolut. Es sind die Dinosaurier in unserem Programm.
Was haben wir demnächst? Nazareth?
Ja, richtig.
Das sind Dinosaurier. Kran ist irgendwas davor noch.
Der Urknall quasi.
Der Urknall. Oder wie hießen Quastenflosser, diese Viecher, die so zwischen Fischen und Dinosauriern waren.
Am Samstag, den 16. März, Schmidt-Show on Tour.
Ah, ja.
Ja, moderiert von Corny Littmann, höchstpersönlich. Ja.
Ernsthaft?
Es kommt Wolfgang Trepper und Emmy und Wilnowski sind auch mit dabei. Viel mehr erzähle ich jetzt aber auch gar nicht, weil das ist nämlich ausverkauft. Ja, das ist die Reeperbahn zu Besuch in Oberhausen. Das haben wir sonst immer umgekehrt gemacht.
Oh,
ja.
Was haben wir die Reeperbahn besucht?
Was haben wir die Reeperbahn besucht und auch
Legenden,
betrunken?
Sag ich
betrunken
wir
haben
waren,
wir sie.
Wir waren nicht die Quastenflosser, wir sind dann gelaufen wie die Quastenflosser auf allen Vieren.
Oder ich habe immer noch
haben
ein
Land
fantastisches
gesucht.
Video habe ich immer noch auf meinem Computer. Ich habe ja mit HP damals zusammen gewohnt und wir sind manchmal, wenn es ganz schlimm war nachts und es morgens wurde und wir nach Hause mussten, haben wir ein Taxi genommen. Und es gibt tatsächlich ein Video aus diesem Taxi, wo HP betrunken dem Taxifahrer erklärt, dass es ganz schlimm ist, dass ganz viele Betrunkene immer in den Taxen sitzen. Das ist wirklich ein...
Oh, das muss ich haben. Also das machen wir mal als...
Als O-Ton.
Komm, das müssen wir als O-Ton einbauen. Das ist schön.
Ja.
Versprochen,
das war,
kommt.
Ja, das kommt auf jeden Fall. Ich werde das finden. Letztens habe ich es nochmal irgendwann gesehen und dachte, aha, genau, und sehr viele Betrunkene hier im Taxi. Ja. Und am 17. März, Marcel Kössling. Das erste Mal im Ebertbad. Jetzt schon wirklich sehr, sehr gut verkauft. Der macht eine Mischung aus Comedy, Zauberei, Musik, ist alles dabei. Kann man, also perfektes Sonntagsprogramm. Super sympathischer Typ. Ich habe den in Freiburg gesehen auf der Börse mit einem Kurzauftritt.
Ich habe ihn gesehen im Lutherbäcker mit seinem allerersten Auftritt im Lutherbäcker, zufällig.
Ach, Quatsch,
da war ich
echt?
In den Ferien. Okay. Kinder waren total begeistert von dem.
Ja, da kann man auf jeden Fall auch, es ist sehr familientauglich, glaube ich. Das war's mit dem Programm für diese Woche.
Okay, dann kommen wir doch jetzt einfach, dann kommen wir doch jetzt einfach direkt zu Kay Ray.
Ja, bitte.
Und Kay Ray, die bunte Granate der Comedy seit Ewigkeiten im Geschäft, war auch ein sehr, sehr persönliches Gespräch. Ich habe ja gedacht, also so einer, so ein Bekloppter wie der, der wird, da kriegst du keine Ruhe rein ins Gespräch, aber der war wirklich sehr, sehr persönlich und das war ein schönes Gespräch, ein entspanntes, schönes Gespräch. Könnt ihr euch jetzt mal anhören. Kay Ray. Hallo Kay.
Hallo.
In deiner Bio steht drin, geboren als Kay Lüttke. Das wäre heute ein ganz normaler Künstlername in der Comedy-Szene.
Findest du? Weiß
oder?
Ich Kay Lüttke.
Ladies and Gentlemen.
Also, und jetzt für Sie Kay Warum? Lüttke.
Wieso Kay Ray?
Weil der, Kay Lüttke ja Travestie gemacht hat zu Beginn. Und da suchten wir einen Namen, der feminin ist, aber was ich nicht wollte, ich wollte auf keinen Fall einen Frauennamen haben, weil die Travestiekünstler sich tagsüber auch mit den Frauennamen gerufen haben. Also aha. Wenn Marcel Bijou zum Beispiel, eine Kollegin, die ich sehr verehre, wenn Marcel, dann hat man auch tagsüber gesagt, guck mal, da kommt Marcella und dann kam noch so ein kleiner Hussemann an und das wollte ich nicht. Und deshalb haben wir überlegt, was für einen Künstlernamen könnte man denn nehmen? Ich bin Kate Bush Fan und also Kate Bush ist mein ganz großes Idol und dann hat jemand gesagt, dann nimm doch Kay, also Kate geht ja nicht, aber Kay könntest du nehmen und dann haben wir Kay genommen. Und ich bin in die Garderobe gegangen und da saß Ricky René. Ricky René ist der Darsteller, der die Pinkel-Szene mit Michael York in dem Film Cabaret gemacht hat. Da geht der Michael York geht auf Toilette und da steht ein Transi vor dem Pissoir. Und das ist Ricky René. Und das war ein guter Freund von mir und Kollege. Und ich habe dann gesagt, der kam aus Florida. Und ich habe gesagt, Ricky, ich sag dir jetzt was und du sagst mir, was dir darauf einfällt. Okay, und der war immer ein Typ von großen Posen. Und dann habe ich gesagt, Kay. Und dann hat er gesagt, Ray, Honey, Ray. Und so ist der Name entstanden.
Wenn man über dich liest, dann hört man immer so Dinge wie, der traut sich aber was. Traust du dich was oder bist du so?
Ich bin so. Ich kann mir das nicht auf die Fahne schreiben. Ich wüsste auch nicht, wenn ich es mir auf die Fahne schreiben könnte, ob ich es wollte oder ob ich es würde. Ich bin so. Für mich, das Wort Provokation begleitet mich ja schon eigentlich mein Leben lang. Ich war in der Familie auch immer der unbequeme Fragen gestellt hat. Mein Vater hat irgendwann mal zu mir gesagt, ich wäre ein Terrorist. Ich glaube, wenn man in einem strengen Elternhaus aufwächst, in dem vieles ungerecht zugeht, das war bei uns nämlich so, dann hat man immer das Gefühl, man muss Gerechtigkeit suchen und man muss, also ich habe mich nie mit dem abgefunden, was da so war und meine ganze Kindheit angezweifelt. Ich habe immer gedacht, warum ist bei uns so eine komische Atmosphäre zu Hause? Und ich glaube, deshalb versuche ich immer, alles von allen Seiten zu sehen und auch immer anzuecken und zu provozieren und auch aufzufallen. Das auch. Ich war nämlich das letzte von vier Kindern und meine Mutter war nicht unbedingt begeistert, dass sie jetzt noch ein Kind bekam. Und ich glaube, dass es da auch dieses Aufmerksamkeitsdefizit herkommt. Also ich empfinde das, was ich mache, nicht als Provokation, sondern als lustig, weil ich bin
ja... Ich hätte dir jetzt auch gerne widersprochen an der Stelle, aber das machst du ja selber schon. Also so im Sinne von, du stehst ja nicht auf der Bühne und provozierst. Suchst ja nicht die Reaktion. Das würde ich jetzt als Provokation sehen, dass jemand eine Reaktion sucht.
Ja, nein, das ist tatsächlich schön, dass du das sagst. Du lerne auch ich dazu, denn das ist tatsächlich so. Das ist ein gutes Argument. Ich bin nicht jemand, der spielt und möchte, dass Leute rausgehen und Türen knallen. Das habe ich zwar mal. Aber das macht mich eigentlich eher unglücklich, weil das ist nicht unbedingt das, was ich möchte. Ich möchte einfach nur lustig sein und da ist mir jeder Gag ist mir recht. Gerade im Moment reiße ich die Türen und Tore noch weiter ein. Und wir sagen ja, in diesem Land kann man alles sagen, also sage ich alles.
Wir haben ja 2006, 2010, glaube ich, haben wir auf der Reeperbahn gestrippt und da habe ich dich jetzt das erste Mal gesehen, Mitternachtsshow im Schmidt-Theater, Die Unendliche. Wenn es mal hieß, okay, moderiert, jo, das wird lang. Das war gerne boshaft, aber es war nie bösartig.
Steht immer im Hintergrund, dass nicht so sein muss, wie es sich anfühlt. In allem, was ich tue, steckt ein Zweifel. Und ich bewerte meine Arbeit tatsächlich wirklich nicht danach, ob sie bösartig ist oder nicht. Mhm. Weil ich es hasse, wir haben in diesem Land, das Land ist zutiefst gespalten, wir haben hier Leute, die der Meinung sind, sie dürfen tatsächlich nicht mehr alles sagen. Ich unterschreibe das auch, weil ich da ja auch mit Konsequenzen gelebt habe, weil ich immer alles sage. Mir ist allerdings lieber, wenn man über etwas lacht. Wenn ich zum Beispiel, das ist gerade mein, wo ich drüber nachdenke, ob ich bösartig bin. Man kann halt über die fette Ricarda Lang 122 Millionen Pointen machen. Und deshalb ist mein Humor oder mein Programm gerade Ricarda Lang lastig. Aber die Leute lachen. Und das ist für mich einfach wichtig. Und die können dann am nächsten Tag selber entscheiden. Das ist mein Credo übrigens schon vor 30 Jahren gewesen. Sie glauben doch im Ernst, ich kann Sie unterhalten auch ganz leicht. Aber ich möchte, dass Sie morgen früh sagen, oh Gott, worüber haben wir denn da gestern eigentlich gelacht? Und das gilt für jeden Bereich. Das gilt für Politik, gilt aber auch für Sexualität oder für, was weiß ich, für all diese Themen gilt das. Und mir geht's genauso. Also ich würde nicht eine Pointe, die gut funktioniert, wo alle drüber lachen, würde ich nicht weglassen, weil man das nicht macht. Das ist nicht meine Art zu arbeiten. Das kann ich auch nicht. Ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen sollte zu filtern, weil ich furchtbar viel solche Sachen mache. Ich bin der Meinung, Schlingensief hat, glaube ich, mal gesagt, wenn er Fernsehdirektor wäre, würden jeden Abend 4 Geräte pro Stadt aus dem Fenster fliegen. Und das ist auch meine Art zu unterhalten.
Glaubst du an Versöhnung?
An Versöhnung? Mit zunehmendem Alter nicht mehr. Früher war ich immer sehr so auf Harmonie und habe immer zugesehen, dass ich mich versöhnen kann. Das ist aber meist nur im Koksrausch passiert. Im Koksrausch habe ich mich immer geärgert. Dachte ich, ach, gestern war es wieder so eine liebe Seele, weil du so viel gekokst hast. Da hast du dich wieder mit jemandem vertragen. Mit dem würdest du dich mit klarem Kopf nie vertragen. Nun guckst du dich ja nicht mehr. Gott sei Dank. Es gibt zwei Dinge. Also ich habe keine Lust drauf. Wenn ich mich mit jemandem total zerstritten habe, habe ich keine Lust mehr drauf, weil mir dafür die Zeit fehlt. Wenn mich jemand verletzt hat, die vielen Theater, die mich rausgeschmissen haben, die Leute, die nicht mehr mit mir arbeiten wollen, Leute, die mich kritisieren, sind mir mittlerweile tatsächlich egal. Und ich bin heidenfroh, dass ich an diesem Punkt angekommen bin. Gibt wenig Leute, wenn ich mich mit jemandem streiten würde, würde ich sagen, ach, naja, gut, das ist auch ein Mensch auf der Reise. Wir verstehen uns eben nicht. Jeder reist in seine Richtung weiter. Aber Versöhnung muss nicht sein. Es sei denn, es ist meine Familie.
Das klingt jetzt fast schon wieder nach Schluss des Gesprächs. Aber wohin reist du gerade?
Ich habe kein Ziel eigentlich. Ich reise, ich bin ja ein Zweifler tatsächlich. Und der Zweifel ist das Maß aller Dinge. Und ich probiere halt immer, also jede Show, die ich mache, diese 2 Stunden oder was auch immer das da ist oder 3, ist immer so ein gelebtes Leben. Und ich frage mich dann am nächsten Tag, ob mein Leben da auf der Bühne, das, was ich da lebe, ob das noch gesund ist für mich, für die Leute, für die Gesellschaft, für alle. Und das ist irgendwie meine Reise. Also ich habe jeden Tag die Chance, ein komplettes Leben zu leben, nämlich die Show. Beispiel dafür wäre zum Beispiel, dass ich momentan mehr Feuerwerk bin. Also ich bin eigentlich eher so eine Witzkanone momentan. Und die Leute können dann manchmal gar nicht mehr, weil die einfach von diesem ganzen Pointen völlig fertig sind. Und das liegt daran, vor einem halben Jahr ungefähr, habe ich mal wieder so meine Leben überprüft, die ich da so abends mache auf der Bühne. Und da ist mir aufgefallen, dass ich zu viel Gewicht auf die Lieder lege. Ich habe dann gedacht, warum, ja, welches Lied singst du denn jetzt? Ich habe ja keinen festen Ablauf. Welches Lied singst du jetzt? Warum singst du das? Ach ja, das passt ja gut. Was? Und in der Zeit, wo ich das gedacht habe, hätte ich schon 3 von mir aus uralte Pointen raushauen können. Aber die Leute hätten gelacht. Das habe ich geändert wieder. Also ich bin jetzt auf der Bühne wieder in einer ganz anderen Phase. Ich überlege jetzt gar nicht mehr, welches Lied ich singe, sondern das, was da gerade aufliegt, was mir, ich steuere das ja selber, ins Gesicht springt, das drücke ich. Und so ist das viel schneller.
Du stellst dich hin und fängst einfach an.
Genau. Also ich überlege mir ein Lied. Für mich ist der Anfang immer wichtig. Das ist momentan auch ein ziemlich bedeutungsschweres Lied. Das heißt nämlich Storms von Stevie Nicks von Fleetwood Mac. Da kommt eine Textdreierzeile drin vor, die heißt I've never been a blue calm sea, I have always been a storm. Darum singe ich dieses Lied am Anfang. Die Leute begreifen das gar nicht. Manchmal erkläre ich es denen, manchmal nicht. Und dann geht's los. Und mir ist vorgestern was Interessantes passiert. Natürlich ist die Show so ein bisschen hat die so einen gefühlten Ablauf, also dass man so denkt, ja, also das hast du gestern auch an der Stelle gemacht oder so. Das kann sich aber von heute auf morgen ändern. Ich habe vorgestern im 8:30 in Darmstadt mit einer Geschichte angefangen, die ziemlich hart ist, also die ziemlich sexistisch ist, also sie ist sehr lustig, aber es geht um die Schambehaarung der Frau und meine Frau hat auf Sylt gesagt, guck mal, die Frau hat einen riesen Schamhaarbusch, die nackte, die da liegt, und ich habe gesagt, das sind keine Schamhaare, und dann habe ich geklatscht und dann waren das alles Fliegen. Und dann sage ich, alle Fliegen waren auf dieser Muschi dieser Frau, und ich weiß nicht, ob das was mit dem Geruch zu tun hat, weil ich bin ja keine Fliege. Und dieses Ding kommt eigentlich erst ziemlich spät im zweiten Teil. Und das habe ich gestern oder vorgestern ganz am Anfang erzählt, wo meine Managerin dann sagte, oh, vielleicht solltest du doch mal ein bisschen aufpassen, wann du was erzählst. Aber es hat genauso funktioniert. Es entsteht dann ja auch eine ganz andere Energie, wenn du etwas machst, was du am zweiten Teil, sind die einfach schon einiges gewohnt. Und wenn du das dann machst, hat das eine ganz andere Energie, als wenn du sagst, guten Abend, meine Damen und Herren. Gestern war ich auf Sylt und du fängst dann damit gleich an. Das mischt sich alles. Und das finde ich total spannend an diesem Job.
Liest du dein Publikum vorher? Guckst du dir an, wer da sitzt und denkst?
Ja, ich habe mal gehört, dass Musical-Darsteller ihr Publikum nicht angucken dürfen. Und das finde ich ganz, das ginge bei mir gar nicht. Ich gucke immer in die Reaktion. Was ich nicht tue, ich lasse mich nicht von meinen Zweiflern provozieren. Also wenn da jemand sitzt, von dem meine Zweifler, die hast du ja immer auf der Schulter irgendwie so, mal mehr, mal weniger. Wenn die sagen, guck mal, dem gefällt's aber gar nicht, dann sag halt's Maul, geh nach unten in die Schuhe und geh arbeiten. Es interessiert mich nicht. Ich nehme niemandem übel, wenn er nicht so guckt, wie meine Zweifler sich das vorstellen. Und meistens ist das auch, oft sind's gerade die Leute, die dann kommen und dir ein Kompliment machen. Also ich mag Aggressionen zum Beispiel gar nicht. Ich ärgere mich darüber, wenn mir das passiert. Ist mir vor ein paar Tagen tatsächlich, es passiert mir alle 5 Jahre einmal. Ich war in Bremen im Fritz-Theater und es war eine Mixed-Show. Da sind natürlich auch nicht Leute, die jetzt wissen, wo sie sind. Und die hatten dummerweise mich auch noch an Anfang gepackt. Das sollte man nicht tun in der Mixed-Show, wenn ich dann am Anfang bin. Man sollte da vorher schon irgendwie was haben. Und ich habe dann so meine Gags gerissen da so und dann hat eine Frau geschrien, das ist alles sexistische Scheiße. Und dann habe ich gesagt, passt dir was nicht, zieh den Arsch übers Gesicht und guck das Loch und hast was zu tun. Und dann sind gleich 4 Leute aufgestanden und sind gegangen. Für mich ist das richtig, weil in meinen Shows wird nicht diskutiert. Wir können gerne anschließend noch was sagen, kannst mir eine Mail schreiben. Aber in meinen Shows wird nicht zeitgeistesgestört diskutiert. Trotzdem habe ich mich geärgert, dass da so ein Aggro dann in der Luft lag. Die Leute waren alle meiner Meinung und ich habe auch an dem Abend abgeräumt, wie eigentlich immer. Trotzdem habe ich mich über die Stimmung hat mir dann immer so in die Seite geboxt, so. Das war aggressiv, das möchte ich nicht unbedingt.
Du stehst auf der Bühne anders, als du mir jetzt gegenüber sitzt, du siehst, ich sag mal, normal aus. Der René Steinberg sagte mal, Kostüm anziehen ist wie eine Rüstung anlegen. Wenn du Kay Ray auf der Bühne bist, bist du
ja unbedingt, also geschützt, ja, das
und frei? Ich,
ja, frei. Du meinst, was bin ich?
Geschützt und frei.
Geschützt bin ich nicht. Also die Figur ist dann schon so verletzlich. Aber was ich viel mehr bin als früher, ist eine Figur. Also früher war Kai und Kay Ray war irgendwie eins. Der eine war der bunte Vogel und der Kay Ray war anstrengender. Also Kay Ray war ein Konzentrat von 2 Jahren Kai, meinetwegen. Also ich habe immer gesagt, also wenn ich tagsüber so wäre und ich müsste dauernd provozieren, wie man das so nennt. So, mag ja das Wort nicht so gerne, aber ich müsste immer witzig sein und immer laut sein und immer singen und immer dies, dann wäre das anstrengend. Aber trotzdem war Kay und Kai, das war sehr gleich. Und das ist jetzt ein ganz deutlicher Unterschied. Jetzt distanziere ich mich tatsächlich wirklich privat auch von dieser Figur, weil ich eben auch Themen anspreche, wo ich mir selber nicht so sicher bin. Also es gibt von mir auch eine Aussage, das ist hier keine Parteiveranstaltung und ich will Ihnen auch nichts mitgeben und Sie können hier auch nichts lernen. Das ist eine Comedy-Show. Sie können hier gerne genauso dämlich rausgehen, wie Sie reingekommen sind. Hauptsache, Sie lachen dabei. Und die können sich dann ja selber überlegen, ob man vielleicht über die Pointe nicht hätte lachen können oder lachen müssen oder dürfen. Ich neige sogar dazu zu sagen, das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Das ist so ein Dervish, der dann raus will.
Okay. Du bist ja auch Legende darin, dass deine Shows immer sehr, sehr lang sind. Und dass man mit wirklich viel Sitzfleisch gesegnet sein muss, um den Abend komplett zu überstehen. Wie viel Kraft kostet das?
ganz furchtbar viel. Also das hat sich bei mir tatsächlich geändert. Dieser Satz, leave them wanting more. Ich habe diesen Satz also 25 Jahre meines Lebens wirklich gehasst. Mein Motto war immer, in meine Show kannst du eine halbe Stunde zu spät kommen, kannst auch eine halbe Stunde eher gehen. Die ist einfach lustig, die hat keinen Anfang und kein Ende. Und es gab eine Zeit, wo ich tatsächlich wirklich auch gespürt habe, meine Arbeit ist immer noch sehr anstrengend, aber wo ich wirklich gedacht habe, hui, das kostet jetzt wirklich Kraft. Das war die Zeit, als ich mich ausgezogen habe. Aber wenn du dann immer splitternackt auf der Bühne stand, und zwar splitternackt, und das gute 20 Minuten und das vor der Pause. Ich bin ja dann wirklich, ich habe mir meinen Schlüpper dann ja angezogen, habe gesagt, ich glaube, jetzt brauchen wir beide eine Pause. Und dann bin ich in die Garderobe gegangen. Und das habe ich nach ziemlich kurzer Zeit gemerkt, dass das doch noch ein Riesenunterschied ist, wenn man sich so entblößt vor dem Publikum. Dann habe ich mehr gegeben, als ich geben konnte eigentlich.
Das klingt jetzt so blöd, aber ich meine, das Gespräch ist jetzt eigentlich viel interessanter, als ich mir vorgestellt habe. Ich dachte, wir machen die ganze Zeit Witze, aber es ist gar nicht
nee,
so.
Nee, das mache ich gar nicht. Ich bin ja jetzt
finde
nicht.
Sehr schön.
Das ist angenehm. Mein Problem übrigens, wenn ich so Podcasts mache, auch selber. Alles, was ich so privat mache, ich mache ja auch einen Podcast zusammen mit Boris Brandt. Und ich ärgere mich nicht, aber meine Zweifel sagen mir, du bist überhaupt nicht witzig. Bin ich nicht. Ich bin dann nicht witzig. Ich bin auch nicht derjenige, der aus dem Fenster guckt und was Witziges sieht. Ich habe neulich im Podcast von Lisa Feller und Gerburg Jahnke gehört, dass Gerburg gesagt hat, vor mir fuhr ein Auto, wo eine Frau sich an so einem Reifen geräkelt hat. Und dann frage ich mich, was stimmt mit mir nicht, dass ich nicht auf Gummi stehe? Und warum räkel ich mich nicht an Reifen? Und Lisa Feller hat dann gesagt, das ist sowieso falsch, dass die immer sagen, die reife Frau, das sind Reifenfrauen. Und ich habe mich kaputt gelacht. Ich kann so nicht denken, so funktioniert das nicht. Ich bin überhaupt nicht so. Das bedauere ich manchmal, aber ist so.
Was ich eben fragen wollte, war, wenn du so ein ganzes Leben lebst, das klingt so, als wärst du danach leer.
Ja. Also ich bin nicht der Künstler, der sagt, ich bin, also ich gehe jetzt dann mal schlafen, habe meine Arbeit gemacht oder so. Ich bin dann leer. Und wenn ich von der Tour komme, bin ich auch leer. Ich bin ja immer 4 Tage so die Woche auf Tour und dann fahre ich nach Hause und dann bin ich 3 Tage relativ leer. Und da ich mich momentan natürlich sehr mit diesem Land und mit dem, was hier passiert, auseinandersetze, bin ich dann auch manchmal so ein bisschen mehr als leer zu Hause, weil ich zu Hause zu wenig für meine Familie da bin.
Das wäre jetzt die nächste Frage, wie zu Hause bist du dann, wenn du zu Hause bist?
Genau. Also ich bin dann zwar zu Hause, aber ich habe zum Beispiel, wenn du so viel auf Tour bist wie ich, hat natürlich die Erziehung meiner Tochter und meine Tochter und meine Frau zusammen, die haben Gemeinsamkeit und die freuen sich, wenn ich nach Hause komme, ist alles gut, aber ich spiele da bei vielen Sachen natürlich gar nicht mit, weil ich diesen Rhythmus nicht habe. Und ich merke jetzt, wenn ich zu viel gelebt habe auf Tour, dann ärgere ich mich zu Hause und dann werde ich irgendwie komisch, traurig und so. Und das möchte ich vermeiden.
Bin ja auch Familienvater. Also meine Kinder finden das, was ich mache, ganz toll. Aber wenn sie mich fragen, ob sie das auch machen sollen, sage ich selbstverständlich wie jeder Künstler nein. Wenn deine Tochter käme und sagen würde, ich habe hier diesen 20 Minuten.
Ich bin froh, dass ich gar nicht in die Situation komme, glaube ich, weil meine Tochter irgendwie mit allen Poren mir mitteilt, dass sie mit dem, was ich da tue, nichts anfangen kann, was ja vielleicht mit 12 Jahren auch noch normal ist. Also die kennt diese Maske und so, aber die empfindet manchmal, ich hab jetzt vor ein paar Tagen, kam ich geschminkt nach Hause, das kennt die ja, und dann sage ich, findest du mein Make-up nicht heute ganz toll, weil mir das da auch wirklich gut gelungen war. Ja, Papa, ganz toll. Manchmal sagt sie dann auch, und früher war alles besser. Meine Frau ist ja der Fels in der Brandung und die kriegst du mit nichts aus der Ruhe. Von der habe ich ziemlich früh gelernt, als ich begann, mir Sorgen zu machen um die Zukunft meiner Tochter. Da hat meine Frau gesagt, das kannst du sowieso vergessen, weil die gestaltet ihre Zukunft alleine. Das ist nicht dein Problem, das ist dann ihr Problem. Und ja, wenn die jetzt Schauspielerin werden möchte, lebe ich dann Namio Rengekio in dem Moment und sage mir, das ist schön, dass du das werden willst, dann mach das mal. Und komme aber nicht mit, oh, Valentina, da könnte aber das und das und so.
Heute Abend. Heute Abend sehen wir, hat dein Programm eigentlich einen Namen?
Nein, haben wir mal versucht. Ich hatte mal ein Programm, das hieß YOLO. Das habe ich 2015, das habe ich tatsächlich mal geschrieben mit einem Autor zusammen, weil ich wollte Ich ging mir selber auf die Nerven. Also dieser Kasper ging mir auf die Nerven. Der war nur noch ordinär, der hat ja dann auf der Bühne auch in den Eimer gepinkelt, stand splitternackt da, hat eine Schachtel Zigaretten geraucht und eine Flasche Wodka gesoffen. Und das war ja mein Kindergeburtstag, das war ja immer das Motto. Und als meine Tochter dann kam, geriet das in Schieflage, weil ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht mehr meinen Kindergeburtstag feiern, ich habe ja ein Kind. Mhm. Feier lieber den Geburtstag von meiner Tochter. Außerdem habe ich gedacht, du fällst irgendwann mit einem Knoten im Schwanz, einer Pulle Wodka in der Hand, eine Zigarette im Maul, tot von der Bühne, kann es ja auch nicht sein. Also habe ich mir überlegt, dein Publikum ist dir überall hin gefolgt, egal was du gemacht hast, die haben das alles mitgemacht. Dann wäre das doch total spannend, wenn du jetzt gar nicht mehr ordinär bist, keine Zigarette rauchst, nichts trinkst, immer angezogen bleibst, einen farbigen Anzug und wenig Make-up. Also du machst das krasse Gegenteil, weil es eben auch eine Seite ist von dir. Und das ist gehörig in die Hose gegangen, das Programm
Hätte ich jetzt Yolo. Nicht so sagen können.
Da sind alle weggeblieben, da sind alle sind, die einen, die zu viel hatten von Kay Ray, die haben gesagt, da gehe ich jetzt nicht mehr hin, diese Phase waren wir nämlich schon. Nee, also wenn der sich jetzt schon wieder aussieht und dann, nee, also jetzt ist aber zu viel und nee, die waren weg. Und die genau diese Sachen gut fanden, diese Exzesse gut fanden, also die Punk-Fans meinetwegen, die waren völlig entsetzt, dass ich mit mal nur politische Themen gemacht habe. Die waren auch weg. Und dann hatte ich tatsächlich 2015, hatte ich mein furchtbarstes Jahr. Da waren, die Häuser waren alle leer, richtig, aber richtig leer. Aber mein Arbeitstitel war damals, du schüttelst dem Kasper den Dreck ab, du nimmst den so und schüttelst den, dass dieser ganze Mist mal wegfällt, dieser ganze Punk. Dann steckst du den in die Tasche und dann machst du mal, betrittst du Neuland, machst etwas, von dem du denkst, könntest du ja mal probieren, machst feste Texte und machst also ordentlich und keine ordinären Sachen, Politik und so. Und wenn du die Erfahrung gemacht hast, dann holst du den Kasper wieder raus, dann ist er sauber und dann kannst du das zusammenfügen und kannst dann so kaspern. Und das ist eigentlich das Ergebnis jetzt. Ich habe dann...
Und das ist dir auch gelungen?
Das ist mir gelungen. Bei mir läuft das aber nicht so ab, dass ich mir das überlege. Ich habe nur irgendwann gedacht, warum schminkst du dich eigentlich immer mehr? Das war so eine Sehnsucht auch von früher. Also ich habe da früher so große Masken gemacht, das könntest du eigentlich mal wieder machen. Und habe die immer größer gemacht und immer größer. Ich habe dann festgestellt, dass ich seitdem viel sicherer bin. Also sicherer vor Angriffen auch. Also diese Maske ist dann doch mehr Kunstfigur. Ich glaube, das war dieser Schritt dahin, zu sagen, ich bin jetzt noch weniger Kai und die Kunstfigur ist eine Kunstfigur. Und seitdem mache ich auch mehr. Ich knüppel da nicht mehr dran rum. Darf man das sagen? Soll man das sagen? Ist das rechts? Ist das links? Kann das weg? Mache ich nicht mehr, weil ich das ja nicht bin. Es ist halt eine Kunstfigur.
Unsere Zeit rennt.
Ja, schade.
Du musst ja jetzt noch die Maske auflegen. Bist ja ein Hamburger. Ist der Hamburger Humor gerade auf Reeperbahn brutaler als hier?
Ich spiele ja gar nicht mehr auf der Reeperbahn. Also ich spiele gar nicht mehr auf der Reeperbahn. Ich habe mir jetzt einen Saal gemietet. Da kann mich nämlich keiner rausschmeißen. Und da spiele ich. Am 8.8.1988 hat das Schmidt-Theater aufgemacht. Das hatte sich vorher einen Ruf erkämpft. Man geht da nicht hin. Da machen die so Sachen, die man nicht machen soll. Da sagen die so Sachen, die man nicht sagen soll. Da sind so Menschen, mit denen sollte man sich nicht zusammentun. Das ist alles weg. Heute geht man dahin, weil da Menschen sind,
die Reeperbahn ist ja schon lange nicht mehr verrucht.
Genau, aber trotzdem ist die Kunst, die sie machen, also können sie alles gerne machen, aber ich möchte gerne ein Ort sein, wo die Leute sagen, oh, das ist jemand, der sagt Sachen, die man nicht sagen soll, der macht Sachen, die man nicht sagen soll und das ist einer, oh, weil das dieser Kay Ray ist halt eben wirklich jemand, den man im normalen Leben nicht trifft. Das ist genau das, du merkst, wie ich mich hier eifere, das ist das, was mich so ärgert, dass diese, wenn ich solche Witze nicht machen will oder finde, dass das nicht gut ist, dann mache ich es eben nicht. Aber dieses Mann macht nicht und das tut man heute nicht, das ist Quatsch. Es gibt ganz viele Leute, die es trotzdem tun. Ich würde meiner Tochter zum Beispiel nie sagen, wenn sie sagt, bringst du mir Schaumgebäck mit vom Einkaufen, würde ich nie sagen, pass mal auf, du blöde Kuh, das sind Negerküsse. Weil die Welt sich ändert und die Sprache sich ändert, aber nicht rückwirkend von dieser Gedönstruppe, die immer meint, sie müssten anderen Leuten vorschreiben, wie sie zu sprechen haben und das oder worüber sie Witze zu machen haben. Das kann jeder hübsch und brav für sich alleine entscheiden. Und wenn man den Leuten diese Entscheidung lassen würde, wäre dieser Spalt in diesem Land auch wesentlich kleiner. wann hat denn das Lachen seine Unschuld verloren? Man lacht, weil man lacht. Das war eigentlich immer so, dass man lacht, man muss lachen. Was bleibt einem vielleicht mal das Lachen im Halse stecken? Aber wenn man lachen muss, muss man lachen. Man darf nicht lachen. Funktioniert überhaupt nicht. Entweder ich lache oder ich lache nicht.
Ich finde, das ist ein super Schlusssatz.
Sehr schön. Ich bin total zufrieden und glücklich damit, dass ich wegen meiner Arbeit nicht mehr unglücklich bin. Und das bin ich früher gerne mal gewesen. Ich war früher der bunte Paradiesvogel und der, über den sich alle amüsiert haben. Aber es gab einfach ganz furchtbar viele Dinge, die mich genervt haben. Und ich habe immer gedacht, ich möchte kein scheiß Paradiesvogel sein. Ich möchte da ein bisschen mehr sein.
Okay, vielen Dank.
Ich danke dir.
Vielen Dank für deine Zeit und ich gucke mir gleich dein Programm an. Ich freue mich riesig drauf.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch auf meine Arbeit.
Ja, das war Kay Ray. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen.
Nee, ich wäre durch. Ich habe also Beziehungspflege, finde ich, haben wir alles gemacht.
Haben wir ordentlich gemacht, finde ich auch. Ja. Wenn ihr das mögt, was wir hier tun, dann bitte, bitte, bitte erzählt es weiter. Ihr helft uns damit sehr. Lasst uns eine Bewertung da in irgendeinem Portal. Es gibt den Ebert Barth Podcast auch auf der Ebert Barth Seite. Es gibt einen Reiter vorne, der heißt Wasser im Ohr. Und wenn jeder es einer Person erzählt.
Oh ja, dann weiß es bald die ganze Welt.
Dann weiß es bald die ganze Welt. Und ich höre auf zu singen. Ann-Kathrin, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Das wünsche ich dir
auch. Und ich hoffe mal, dass wir unsere technischen Anlaufprobleme für das nächste Mal ein bisschen besser in den Griff kriegen. Und wir, ihr Lieben, wir sehen uns im Ebert Barth. Toi, toi, toi. Mehr habe ich nicht zu sagen.
Ich auch nicht.
Ende.
Arschbombe.
Arschbombe. Und Arschbombe!
Wasser im Ohr. Der Ebert Barth Podcast.